Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Die Schwerkraft der Tränen heißt der Debütroman von Yara Nakahanda Montero in der deutschen Übersetzung. Ein Buch, das zeigt, wie der Kolonialismus das Leben vieler bis heute prägt. Yara Nakahanda Montero ist im angolanischen Huambo geboren. Der Ort spielt auch im Roman eine Rolle und sie ist als Kleinkind mit ihrer Mutter nach Portugal gekommen. Heute lebt sie im Alentejo und ist Co-Leiterin einer Organisation, die sich für feministische und antirassistische Belange einsetzt. Yara Nakahanda Montero schreibt auch Drehbücher und Essays, jetzt also ihr erster Roman, und ich freue mich, dass wir sie in Portugal erreichen und darüber sprechen. Hallo, herzlich willkommen, Frau Montero.
Olá, antes de mais quero agradecer o vosso convite e é prazer estar aqui.
Ja, guten Tag. Zunächst möchte ich mich ganz herzlich für die Einladung bedanken. Ich freue mich wirklich sehr, heute hier zu sein.
Frau Montero, in Ihrem Roman Schwerkraft der Tränen, da gibt es eine Hauptfigur, Vittoria, die macht sich im Jahr 2003 auf die Suche nach den Spuren ihrer Mutter Rosa. Diese Mutter, die ist 1965 in Angola in den Widerstand gegangen und zum Zeitpunkt des Romans ist sie verschollen. Wie sind Sie auf dieses Thema gekommen?
Also
ich sage immer, dass dieser Roman 100% Fiktion und auch 100% Autobiografie sind. Denn Victoria ist, obwohl sie eine erdachte Figur ist, eine Figur, die auch sehr viele Parallelen mit mir selbst hat.
Die Mutter hat also ihre Tochter verlassen, um politisch aktiv zu werden in diesem Buch und offenbar auch in ihrem Leben. Sowas gab es hier in Deutschland während der RAF-Zeit auch. Und das ist doch eigentlich eine ziemlich grausame Geschichte, oder nicht?
Como a realidade. Acho que não podemos dizer que poderá ser cruel. Tem tanto crueldade como também da honestidade.
Ja, man kann sagen, dass das genauso grausam ist wie die Realität. Ich denke auch, es ist genauso grausam, wie es ehrlich ist. Als ich angefangen habe, den Roman zu schreiben, wollte ich insbesondere die Rolle der Frauen ehren und das, was sie zu dem angolanischen Befreiungskampf beigetragen haben. Ich habe mich aber auch ständig der Frage gewidmet, wie wir uns als Frauen definieren und welchen Wert die Mutterschaft hat. Ist die Mutterschaft wirklich das Einzige, über das wir uns als Frauen definieren können? Oder ist es vielleicht auch so, dass wir Frauen das Recht haben, uns andere Ziele zu setzen, wie zum Beispiel für die Utopie der Befreiung eines Landes mitzuwirken?
Como seja uma utopia da libertação de país.
Außerdem würde ich gerne auch noch hinzufügen, dass es viele von diesen Kämpferinnen gab, die tatsächlich mit einem Kind auf dem Rücken gekämpft haben. In der einen Hand hielten sie also die Waffe und das Kind auf dem Rücken. Des Weiteren mussten sie natürlich auch gegen die patriarchischen Strukturen kämpfen.
Gleich am Anfang des Romans gibt es eine Szene, da werden unter Rosas Matratze Flugblätter gefunden, auf denen steht Angola den Angolanern. War das so der Beginn des Aufstands gegen die Kolonialmacht?
É uma pergunta bastante interessante, porque a ideia para os panfletos.
Das ist eine sehr interessante Frage. Diese Idee mit dem Flugblatt aus der Geschichte ist eine Idee, die mir gekommen ist, als ich eben ein solches Flugblatt in dem Archiv von meinem Opa gefunden habe, von meinem Großvater. Es war ein Flugblatt meiner Tante Wanda. Und sie und auch dieses Blatt haben mich also dazu inspiriert, die Person Rosa Chitula, die Mutter von Victoria, so mir auszudenken. Es ist also ein reales Flugblatt, auf dem das basiert. Und es war eines, was direkt nach der Unabhängigkeit des ersten Landes, was unter portugiesischer Kolonialmacht stand, nämlich Guinea-Bissau, geschrieben wurde in Angola. Und es war eben der erste Aufruf an die Angolaner, es den Menschen aus Guinea-Bissau gleich zu tun.
Jetzt haben Sie Ihren Großvater erwähnt. In der Geschichte gibt es auch den Großvater, der Vater von Rosa. Der fühlt sich, das ist eine Familie von Kaffeefarmern, und dieser Großvater fühlt sich eigentlich als Portugiese, auch wenn er nicht so die eindeutige Hautfarbe hatte, schreiben Sie. Er steht also irgendwie zwischen den Stühlen. Einerseits ist er ein wohlhabender Landbesitzer, andererseits aber ein Schwarzer. Gab es denn viele solche ambivalente Identitäten?
Bastante. Nestas disputas políticas, as famílias pluralizadas.
Ja, ich denke, es gab sehr viele solcher Persönlichkeiten. Und ich denke auch, dass die politische Auseinandersetzung und der Pluralismus in einer einzigen Familie durchaus sehr präsent war. Das heißt, es gab in den Familien Menschen, die für die Kolonialmacht waren oder dagegen oder für die Unabhängigkeit oder dagegen. So war es häufig in Angola und natürlich auch in Portugal, auch am 25. April 1974, als die Demokratie wiederhergestellt wurde und gegen den Faschismus gekämpft wurde. Und genau das war eben auch ein Thema, was ich in meinem Buch zeigen wollte. Es ist möglich, dass es unterschiedliche politische Positionen in einer einzigen Familie gibt, die dennoch eine einzige Geschichte hat.
Dieser Großvater, der ist ja strikt gegen die Befreiungsbewegung. Er flieht dann auch mit der Familie nach Portugal, so wie viele ehemalige Kolonisten. Später wurde ja auch eine Luftbrücke eingerichtet, um die ehemaligen Siedler, die Retornados aus Angola nach Portugal zu bringen. Warum hat sich eigentlich die Auflösung dieses Kolonialreichs so lange hingezogen?
Antes de mais, quero clarificar algo bastante importante.
Also zunächst ist es ganz wichtig, etwas klarzustellen. Die Familie von Vitória Queiroz da Fonseca ist keine Familie, die portugiesisch war. Also sie sind keine von den sogenannten Retornados. Sie waren bereits in Angola geboren und sind eben daher auch nicht über diese Luftbrücke gekommen, sondern stellen schon Flüchtlinge des Krieges dar.
Das hatte ich jetzt auch nicht gemeint, sondern es ging ja eher darum, warum das Ganze überhaupt eben so lange gedauert hat.
Demorou muito tempo. Aliás, Portugal foi dos últimos países, não é?
Ja, das hat sich wirklich sehr lange hingezogen. Portugal war ja de facto das letzte Land, die letzte Kolonialmacht, die ihre Kolonien in die Unabhängigkeit entlassen hat. Und das hat insbesondere damit zu tun, dass auch in Portugal ein faschistisches Regime herrschte unter Salazar und die portugiesische Wirtschaft sich vollständig auf die Kolonien stützte. Und so war es eben der internationale Druck, aber auch der Druck der Militärs, die in Angola kämpften und die letztendlich auch dazu führten, dass der 25. April 1974 die Revolution in Portugal vonstatten gehen konnte und so die Demokratie wiederhergestellt wurde und damit eben auch die Kolonien in die Unabhängigkeit entlassen wurden.
Das ist auch sehr wichtig. Portugal sempre teve posicionamento.
Ein weiterer Punkt, der sehr wichtig ist, ist, dass Portugal als Land sich immer strategisch und auch politisch versucht hat, so zu positionieren, dass man einen Mythos des Lusotropikalismus geschaffen hat, also der Versuch, sich als gute Kolonisten darzustellen, indem man sagte, unsere Bevölkerung ist aller mögliche Hautfarben, manche dunkler, manche heller. Und alle leben aber gemeinsam in sozialer Harmonie. Und das war also eine Art politisches Marketing, mit dem man auch versucht hat, eben die Kolonialmacht zu erhalten.
Jetzt hat die Enkelin, die Erzählerin Vitória, die sieht sich ganz anders als der Großvater. Sie stellt sich am Anfang vor und sagt, ich bin eine Frau, ich bin schwarz. Was heißt das? Was hat sie für ein Selbstverständnis, ihre Protagonistin Vitória und vielleicht ja auch sie selbst?
Bem, a história de Vitória é também uma história de autodescoberta e de reconexão com a África e com a sua negritude.
Die Geschichte Victorias ist vor allem eine Geschichte der Selbstfindung und der Wiederverbindung mit Afrika und auch ihren schwarzen Wurzeln. Victoria erkennt sich selbst als Schwarze in Wambo, und zwar genau in der Szene, als sie sich die Haare abschneidet und als sie ihren traditionellen Namen Iarula kennenlernt. Und genau dieser Weg der Selbstfindung und dieses Findens des Selbstbildes, des Schwarzseins, das ist ein Weg, den auch ich gegangen bin. Ich selbst habe mich als schwarze Frau entdeckt. Ich bin davon losgelöst, in Portugal aufgewachsen und habe erst gelernt, meine Traditionen eben kennengelernt und meine schwarze Seele entdeckt. Und das ist etwas, was eine sehr wichtige Entwicklung für viele Menschen aus der Diaspora in Portugal darstellt.
Na sociedade atual portuguesa, uma reconexão da diáspora com o continente africano.
Unser Gast ist heute die portugiesisch-angolanische Schriftstellerin Yara Nakahanda Monteiro mit ihrem Debütroman Schwerkraft der Tränen. Frau Monteiro, Sie haben am Anfang gesagt, dieser Roman ist 100% Fiktion und 100% biografisch. Wie haben Sie denn da recherchiert für diese Geschichte?
Ich habe zwei unterschiedliche Recherchestränge verfolgt, und zwar einmal die persönliche Recherche im Archiv der Familie, in Gesprächen mit meiner Großmutter, die eben genau diese drei Phasen auch erlebt hat. Einmal die Unabhängigkeit von Portugal, den Bürgerkrieg und dann schließlich auch die Ankunft in Portugal. Und ich habe aber auch eine schriftliche Recherche und eine soziale Recherche angestellt. Und zwar hat mich dabei besonders beeinflusst das Buch von Margarida Paredes, Combater duas vezes, also zweimal kämpfen oder doppelt kämpfen. Und das ist ein Buch, was sich insbesondere den Kämpferinnen widmet und sich auch sehr kritisch damit auseinandersetzt. Und das war eben grundlegend für meine Entwicklung der beiden Personen, Rosa Schitula, die Mutter von Vitoria, und auch Juliana, die mit ihr gemeinsam kämpft.
Was ist denn Ihr Eindruck jetzt, wo Sie sich so tief in dieses Kapitel der portugiesischen Geschichte eingearbeitet haben? Wie aufgearbeitet ist denn die koloniale Vergangenheit?
O passado colonial faz parte da minha pós-memória.
Die koloniale Vergangenheit ist ein fester Bestandteil meiner Erinnerung oder auch meiner Posterinnerung. Es sind Traumas und es sind Erinnerungen, die ich selbst nicht erlebt habe, die ich geerbt habe, aber die mich trotzdem in meiner Gegenwart beeinflussen. Und deswegen sind sie auch so ein wichtiges Thema für meine Familie gewesen, aber auch für mich persönlich, für mich als Frau, für meine Entwicklung als Schwarze und auch für mich als Flüchtling, als die ich nach Portugal gekommen bin. In Portugal existiert weiterhin eine große Negation oder man negiert weiterhin diese koloniale Vergangenheit. Man spricht vielmehr von den glorreichen Zeiten und Taten und von einer glorreichen Zeit des Kolonialreiches. Das Problem ist, dass dieses Thema so fest in der nationalen Identität verankert ist, dass es starke Widerstände gibt, über die tragischen Seiten dieses Themas zu sprechen. In Angola kann man behaupten, dass es fast eine Auslöschung und eine strikte Negation des Geschehenen gibt. Deswegen war es für mich auch so ein wichtiges Anliegen, dieses Thema in meinem Buch anzusprechen und insbesondere den Beitrag der Frauen zum Befreiungskampf anzusprechen und auch zu würdigen. Angola ist ein Land, was über 40 Jahre im Krieg verbracht hat. Und deswegen ist ein immenser Anteil der Identität, der nationalen Identität verloren gegangen und muss wieder aufgebaut werden. Und zwar aus afrikanischer Perspektive, nicht aus europäischer Perspektive oder aus kolonistischer Perspektive.
Und wie erleben Sie persönlich das jetzt, wo Sie auch das so intensiv aufgearbeitet haben? Sie leben ja in Portugal, aber was empfinden Sie, wenn Sie in Angola sind? Wo fühlen Sie sich zu Hause?
Ja, also zu Hause fühle ich mich eigentlich nirgendwo so richtig. Ich bin eine Identität, die stets im Wandel ist. Und das hat eben mit dieser gebrochenen Identität von mir zu tun. Oder man kann sogar vielleicht auch behaupten, dass ich mich überall zu Hause fühle, sowohl in Portugal als auch in Angola, als auch in Brasilien zu gewissen Teilen.
Was haben Sie denn für Reaktionen auf Ihr Buch bekommen? Gibt es denn da auch mehr Leser in Portugal oder in Angola? Oder was wissen Sie darüber, wie die Leute das lesen, Ihr Buch?
Ich darf behaupten, dass das Buch sehr gut angenommen wurde. Und zwar, weil es eine ganz neue Perspektive gebracht hat in dieses Thema. Eine Perspektive aus meiner Generation, von jemandem aus der Diaspora, der nach Angola zurückkehrt, um sich mit Angola wieder zu verbinden, es wieder zu entdecken und auch die Geschichte wieder kennenzulernen. Und auch aufgrund der Themen, die das Buch anspricht. Die Vergangenheit der Kolonialherrschaft, die Sklaverei, aber auch die angolanische Gesellschaft, wie sie heute ist, auch Kolonialstrukturen, die nach wie vor vorhanden sind und eben auch wegen des bereits genannten Beitrags der Frauen an der Unabhängigkeit. In Portugal und auch in Brasilien wurde das Buch sehr gut angenommen. In Brasilien wurde es sogar zu einem der 20 besten Bücher aus dem Jahr 2021 von der Folha de São Paulo, einer sehr wichtigen einigen nationalen Zeitungen gekürt. Und auch in Angola habe ich sehr gutes, oder aus Angola habe ich sehr gutes Feedback erhalten. Auch von Lesern, die sich mit meiner Geschichte identifizieren konnten, weil es eben eine Geschichte ist, die meine Generation auch geprägt hat.
Das war ja Ihr erster Roman. Sie haben ja eigentlich auch noch viele andere Interessen und engagieren sich und haben eigentlich Personalmanagement mal studiert, machen auch Kunst. Werden Sie denn jetzt weiterschreiben nach diesem ersten Roman?
Ja, mit Sicherheit. Im Oktober 2021 habe ich auch bereits ein Gedichtband wieder veröffentlicht. Ein Band, wo es um Ökofeminismus geht, um das Schwarzsein, um Fragen der Identität, auch meiner Jugend in Portugal, über das Leben im Exil und auch diese Frage, die ich bereits erwähnt habe, egal wo man ist, immer als Ausländer wahrgenommen zu werden. Im Moment beende ich auch gerade meinen Roman. Aber es ist ganz klar, die Kreativität findet viele Wege und ich bin mir ganz sicher, dass das Schreiben immer einer von ihnen sein wird.
Ja, Rana Kahanda Monteiro, vielen Dank für dieses Gespräch. Dankeschön. Und vielen Dank auch an unsere Übersetzerin Kirsten Grunert. Und der Roman, über den wir gesprochen haben, ist unter dem Titel Schwerkraft der Tränen im Heimon Verlag erschienen. Übersetzt aus dem Portugiesischen hat das Buch Michael Kegler. Über Politik mag er nicht schreiben, sagte der kubanische Schriftsteller Leonardo Padura mal. Dabei ist er eine der kritischen Stimmen des Landes und einer der bekanntesten Schriftsteller Kubas. Und das nicht nur wegen seines melancholischen Detektivs Mario Conde, der ja auch als Filmfigur Karriere gemacht hat. Gerade eben ist ein neuer Roman von Leonardo Padura erschienen, Wie Staub im Wind heißt er. Und der Autor ist damit in Europa auf Lesereise und Victoria Eglau hatte die Gelegenheit, ihn in Berlin zu treffen.
Leonardo Padura sinniert über das Altern in einem Büro des spanischen Kulturinstituts Instituto Cervantes in Berlin, wo wir uns treffen, nachdem er auf der Straße noch hastig eine Zigarette geraucht hat.
Cuando uno va envejeciendo y ya tengo 66 años, pues va mirando hacia el pasado.
Wenn man älter wird und ich bin schon 66, schaut man mit Melancholie auf die Vergangenheit. Da ist dieses Gefühl des unwiederbringlichen Verlusts. Wie es in einem Lied heißt, die Zeit, die unerbittlich vergeht, hinterlässt immer eine traurige Spur in uns.
El tiempo, el implacable, el que pasó, siempre un recuerdo triste nos dejó.
Siempre una huella triste nos dejó.
Zitiert Leonardo Padura seinen Landsmann, den kubanischen Sänger Pablo Milanés. Paduras Generation ist wohl eine besonders melancholische. Es sind Kubanerinnen und Kubaner, die in den 1950er Jahren geboren wurden, die sozialistische Revolution als Kinder erlebten und im Laufe der Jahrzehnte einen großen Teil ihrer Hoffnungen und Illusionen verloren.
Meine Generation glaubte anfangs an die Möglichkeit einer besseren Zukunft auf Kuba. Und diese Zukunft löste sich dann auf.
In seinem Roman Wie Staub im Wind geht es um jene ernüchterten Altersgenossen. Viele gingen ins Exil, andere blieben auf der Insel. Padura selbst nahm immer wieder Abschied von Verwandten und Freunden, die in die USA oder nach Europa gingen. Für ihn selbst sei das Weggehen nie eine Option gewesen, betont der Schriftsteller. Nicht einmal in den besonders harten 90er Jahren, als auf der von Fidel Castro regierten Insel nach dem Zerfall der Sowjetunion Mangel und sogar Hunger herrschten. Padura braucht Kuba zum Schreiben.
He descubierto lugares en el mundo donde me siento muy bien, pero en los que me falta algo.
Ich habe Orte in der Welt entdeckt, an denen ich mich sehr wohl fühle. Aber mir fehlt dort die Möglichkeit, auf normale, einfache Weise mit der kubanischen Lebenswirklichkeit in Kontakt zu sein. Wenn ich zu Hause bin, besuche ich alle paar Tage meine Nachbarn, eine Mutter mit ihren Töchtern und Enkeln. Wir plaudern und ich fange an zu verstehen, was auf Kuba los ist.
Ein wiederkehrendes Motiv in Paduras Romanen ist die Freundschaft. in seinem jüngsten Buch genauso wie in den Krimis, in denen der neurotische Detektiv Mario Conde in die Abgründe der kubanischen Gesellschaft hinabsteigt und sich zum Ausgleich regelmäßig mit seinen alten Freunden zum Rumtrinken trifft.
Hay que tener buenos amigos. Hay que tener amigos médicos, amigos taxistas, amigos albañiles.
Um auf Kuba zu überleben, hat man am besten Ärzte, Taxifahrer und Handwerker als Freunde. Aber im Ernst, für mich ist Freundschaft ein hoher Wert und ich wollte, dass die Treue zu den Freunden auch in meinen Romanen vorkommt.
Por mis amigos esté también en mi novela.
Ein nicht geringer Teil seiner internationalen Leserschaft schätzt Leonardo Padura vor allem wegen Detektiv Conde, der in seinen Krimis und auch in der Netflix-Miniserie Four Seasons in Havanna ermittelt. Für Padura selbst ist das Genre Mittel zum Zweck, um über dunkle Seiten der Gesellschaft zu schreiben, die im offiziellen Narrativ nicht vorkommen, etwa Korruption und Drogenhandel. Selbst in seinen historischen Romanen wie Der Mann, der Hunde liebte oder Ketzer finden sich sowohl Krimi-Elemente als auch Kritik an den Verhältnissen im sozialistischen Kuba. Aber Padura sieht sich nicht als politischer Schriftsteller.
Die Politik spiegelt sich in meiner Literatur in den Ereignissen und dem Verhalten und den Beziehungen der Figuren zur Realität wider. Aber ich schreibe nicht explizit über Politik. Und ich will in meinen Romanen keine Politik machen. Politik ist schwarz-weiß. Du bist für oder gegen mich. Du denkst wie ich oder nicht. Ich glaube, die Realität ist viel komplexer.
Leonardo Padura legt viel Wert auf seine Unabhängigkeit, sowohl von der Regierung als auch von oppositionellen Gruppen. An dieser Unabhängigkeit liegt es wohl, dass er auf Kuba weitgehend unbehelligt leben und arbeiten kann. Seine Bücher aber erscheinen in seiner Heimat nur in sehr kleinen Auflagen, die bei seinen Fans allerdings durch viele Hände gehen. Ein großer Teil der kubanischen Literatur sei heute kritisch und respektlos gegenüber dem offiziellen Diskurs, meint Padura.
Verglichen mit den 70er und 80er Jahren und auch mit dem Jahr 2000 gibt es heute mehr Freiheit für die Schriftsteller. Aber es müsste viel mehr Meinungsfreiheit geben, komplette Freiheit.
Sagt der kubanische Schriftsteller Leonardo Padura. Gerade ist von ihm ein neuer Roman auf Deutsch erschienen, übersetzt heißt er Wie Staub im Wind, aus dem Spanischen übersetzt hat es Peter Kulzen und erschienen ist das Buch beim Unionsverlag.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Mittelalterliche Bauernhochzeiten, üppige Stillleben oder auch barocke Liebesszenen, wie unsere Vorfahren so gelebt haben, das wissen wir auch durch Bilder, ob das jetzt historische Gemälde, Fotografien oder Filme sind. Wie die Geschichte zu Bildern wird, damit setzt sich der Kunsthistoriker Peter Geimer in seinem Buch auseinander und Ingo Arendt hat es gelesen. Wie geht er denn auf sein Thema zu? Was ist so sein Ansatz, um diese bildgewordene Vergangenheit unter die Lupe zu nehmen?
Ja, liebe Andrea Gerg, es ist ja heutzutage so, dass einem quasi sekündlich die historischen Bilder, sogenannten historischen Bilder aus dem Smartphone quillen. Das heißt nun Krieg, Umweltkatastrophen oder die Schandtaten der Diktaturen rund um den Globus. Und da hat mich natürlich die Ankündigung dieses Buches von Peter Geimer sofort neugierig gemacht, weil er so auch ein bisschen als der Fotopapst der deutschen Kunstgeschichte gilt. Er ist aber jetzt nicht so sehr daran interessiert, sagen wir mal, historische Bilder wie den Kniefall von Willy Brandt vor dem Mahnmal im Warschauer Ghetto ideologiekritisch zu dekodieren. Sein Interesse ist, geht über die Aktualität hinaus. Seine Grundannahme bei den historischen Bildern ist, dass Vergangenheit eigentlich unbeobachtbar ist. Also jedes Bild, das eigentlich vorgibt, einen bestimmten historischen Moment festzuhalten, ist eigentlich vielmehr ein Zeuge der Tatsache, dass dieser historische Moment ja eigentlich unwiederbringlich vergangen ist, vorbei ist, nicht? Und er sagt, eben der Diskurs über die Geschichte ist wesentlich von der Abwesenheit geprägt. Und in dem Buch versucht er jetzt eben rauszufinden, wie gehen KünstlerInnen aus verschiedenen Epochen eben mit diesem Dilemma um oder wie versuchen sie, diesem Dilemma einfach zu entgehen.
Und schaut er sich da tatsächlich nur Fotos an? Habe ich das quasi falsch anmoderiert? Oder weil Sie gesagt haben, er ist so der Fotopapst? Oder guckt er sich auch Gemälde an? Wie weit geht er denn da so zurück in der Geschichte?
Also er nennt diese Bilder generell erstmal Versuche der historischen Rekonstruktion, wo dieser Abwesenheitsgedanke natürlich eben dann auch schon eine Rolle spielt. Und dann durchmisst er in 5 großen Kapiteln deren Entstehung, von der klassischen Historienmalerei über die Rundpanoramen, also diese großen Installationen, die versucht haben, Geschichte im 360-Grad-Blickwinkel zu erfassen, über die Fotografie, auch über die kolorierten Bilder, was sie über Geschichte aussagen, bis hin zum Film. Eines der frappierendsten Beispiele in seinem Buch ist der französische Historienmaler Ernest Meissonier, so ein Mann des 19. Jahrhunderts. Der ist berühmt geworden durch ein Bild, Feldzug in Frankreich, heißt es ganz lapidar, aus dem Jahr 1814. Und man sieht den geschlagenen Kaiser Napoleon nach den Freiheitskriegen eben zurück nach Paris reiten. Und dieser Meissonier, der hatte so eine Vorliebe für hyperrealistische Details. Also man sah den Matsch auf dem Feld, auf dem Napoleon ritt, den Glanz der Steigbügel, in dem seine Stiefel hingen, selbst die Uniform. Und auch dieser Meissonier, der sammelte selber historische Relikte und versetzte sich künstlich in die Situation der Protagonisten oder der Situation, die er nachzustellen versuchte, was einen Kritiker wie Baudelaire damals maßlos aufregte. Gleichzeitig gab es andere Kritiker, die vor den Bildern standen und sagen, ja, genau so muss es sich zugetragen haben. Und diese Techniken, die nennt Geimer jetzt Wirklichkeitseffekte. Das ist ein Begriff, den er sich bei dem französischen Philosophen Roland Barthes leiht. Und diese Versuche, historische Authentizität zu konstruieren mit künstlerischen Mitteln, das ist eben das, was er über die Geschichte der Kulturgeschichte der Moderne hin verfolgt.
Und geht er da so quasi Bild für Bild vor und schreibt dann eben immer einen Text dazu oder wie ist das ganze Buch so gemacht?
Ja, es sind eben diese ganzen Beispiele eben sehr akribisch recherchiert und eben auch sehr gut dargestellt. Ich meine, das Buch ist jetzt kein flüssiger Essay. Man merkt ihm schon ein bisschen an, dass es so eine Art Buch gewordener Forschungsbericht einer Forschungsgruppe namens Bild, Evidenz, Ästhetik und Geschichte ist, die Geimer eben an der Freien Universität geleitet hat. Aber es ist eben auch deutlich also für Normalverbraucher lesbar, weil er eben sehr flüssig schreibt und auch gut erklärt. Das Ganze liest sich aber eigentlich wie so eine Art Propädeutikum in zentrale Theoreme der Bildwissenschaft. Er hat so seine Säulenheiligen, natürlich wenig überraschend, Siegfried Krakauer oder Roland Barthes. Und dann zitiert er setzt dann immer zu solchen Exkursen an. Also er zitiert meinetwegen die Definition von Roland Barthes über die Fotografie als Emanation des vergangenen Wirklichen und erklärt das an bestimmten Beispielen dann sehr ausführlich. Oder die Definition von Siegfried Krakauer über den Film als die Notion einer wirklich existierenden physischen Realität, der aber auch gleichzeitig selber dann irgendwann einmal zu einem physischen Relikt wird. Und insofern ist das Buch dann auch neben den vielen Beispielen, die er da bringt, wie so eine Art Grundlagenschulung in die Bildwissenschaft.
Also haben Sie was mitgenommen daraus?
Ja, ich habe auf jeden Fall was mitgenommen. Ich meine, ich habe gesagt am Anfang, ich war sehr neugierig, war dann so ein bisschen enttäuscht, dass ich nicht so eine ganz steile These geliefert bekommen habe, wie, sagen wir mal, die historischen Bilder lügen oder so. Ja. Bestimmte Erkenntnisse waren für mich jetzt auch nicht ganz neu, etwa, dass Bilder für sich allein nie Evidenz sind, sondern der zusätzlichen Vermittlung durch den Text bedürfen immer und nur dadurch aussagekräftig werden. Ich finde das Buch sehr spannend an der Stelle, wo er beschreibt, wo er diese Wirklichkeitseffekte nach Roland Barthes, wie ich es gerade gesagt habe, sich in den sogenannten Vergangenheitseffekt verwandeln. Also, dass man Bilder bekommt, die scheinbar noch eine historische Spur mit sich tragen, die aber dann doch künstlich hergestellt wird. Es gibt zum Beispiel heute eine Foto-App, die nennt sich Hipstamatic, wo man mit so visuelle Retro-Effekte erzielen kann. Also ein Foto mit einem Schwarz-Weiß-Filter so aussehen lässt, als ob man es gerade beim Antiquitätenhändler erstanden hat. Es werden heute Fernsehserien gedreht über bestimmte historische Ereignisse, etwa das Attentat auf Hitler oder einen angeblichen Herzanfall von Churchill vor irgendeiner internationalen Konferenz. Die werden aber nicht mit Schauspielern fiktiv nachgestellt, sondern mit Originalbildmaterial der betroffenen Personen und Szenerien, sodass man das Gefühl hat, also die werden digital hergestellt, sodass man das Gefühl hat, ah, jetzt sieht man tatsächlich Hitler, wie er kurz vor dem Attentat reagiert hat. Und Er spricht dann von dem sogenannten simulierten Erinnerungswert. Und da ist natürlich die Gefahr der Geschichtsmanipulation begeben. Und wenn Sie wollen, ist das die unausgesprochene starke These dieses an sich sehr, sehr lesenswerten Buches.
Ingo Arendt über Peter Gaimers Buch Die Farben der Vergangenheit, wie Geschichte zu Bildern wird, erschienen im CH Beck Verlag für 38 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Helene ist Mutter von 3 Kindern und am Ende ihrer Kräfte. In Mareike Fallwickels neuem Roman Die Wut, die bleibt, aus dem sie heute in Köln liest.
Sie ist nie allein. Nicht einmal für Sekunden. Es ist nie still. Nicht einmal zum Luftholen. Sie ist mit 3 Schritten vom Abendbrottisch bei der Balkontür. Öffnet sie, schaut nicht zurück. Macht noch 2 weitere Schritte. Und dann diesen einen.
Welche Lücke hinterlässt eine Mutter, wenn sie sich entzieht? Diese Frage beschäftigt Mareike Fallwickel in ihrem neuen Roman über weibliche Wut, die in unserer Gesellschaft keinen Platz hat. Heute Abend liest sie aus Die Wut, die bleibt in der Klarenbach Buchhandlung in Köln.
Lieder haben zu mir am direktesten gesprochen, aber Bücher haben eine Landkarte gezeichnet, die weiter griff.
In seinem Podcast Das Lesen der Anderen hat Christian Möller interessante Menschen zu Gast, mit denen er ausführlich über Literatur philosophiert.
Ich habe immer total viel gelesen. Also nachdem ich angefangen habe zu lesen, habe ich nicht wieder aufgehört.
Klassiker oder Guilty Pleasure? Über welche Bücher gesprochen wird, bestimmen die Gäste.
Du sitzt auf dem Sofa mit dem Buch, auf das du dich den ganzen Tag schon gefreut hast. Ja. Womit kann man dich da denn noch weglocken?
Ach, also ich würde mal sagen, BVB spielt gegen Manchester City.
Christian Möller spricht mit Robert Habeck über die Kirschen von Alfred Andersch und mit Caroline Ehmke über den Rhythmus von Christa Wolf. Im Podcast Das Lesen der Anderen auf daslesenderanderen.de. Der stumme Frühling gilt als Zäsur. Mit Erscheinen des populärwissenschaftlichen Bestsellers im Jahr 1962 begann ein Umdenken in der Gesellschaft und Politik der USA. Und die amerikanische Meeresbiologin Rachel Carson wurde zur Pionierin einer weltweiten Umweltbewegung. In Zeiten, in denen das Pestizid DDT noch sorglos großflächig eingesetzt wurde, erkannte sie die Bedeutung des ökologischen Gleichgewichts.
The balance of nature is built of a series of interrelationships between living things and between living things and their environment.
Wie sich eine starke Frau Gehör verschafft hat und was engagierte Literatur bewirken kann, zeigt die Dokumentation Rachel Carson, die Mutter der Ökologie. Zu sehen in der Arte Mediathek.
Das waren die Literaturtipps von Julia Eickmann. Auf Platz 1 der Hörbuchbestenliste hat es einer Produktion unserer Hörspielabteilung geschafft. Die hat 2 Tragödien von Euripides, Elektra und Orestes. Letzteres war ja in der Antike eines der erfolgreichsten Stücke überhaupt. Sicher auch, weil Euripides ein echter Erneuerer des Theaters war. Beide Texte hat also Deutschlandfunk Kultur unter dem Titel Orestie produziert. Und wir hören, bevor wir darüber sprechen, mal kurz rein.
Wen aber zieht man in den Dreck? Uns Frauen. Über uns zerreißt man sich das Maul, während die Männer, die schuld an allem sind, gut dastehen, sogar noch bewundert werden.
Die Männer sind schuld an allem, heißt es da an dieser Stelle. Es war ein Ausschnitt aus dem Hörspiel Orestie, das zurzeit auf Platz 1 der Hörbuchbestenliste steht. Und bei mir ist Christine Grimm, Redakteurin in unserer Hörspielabteilung. Große Freude und Überraschung bei Ihnen, da haben Sie wahrscheinlich auch nicht mit gerechnet, oder?
Große Freude, dafür über den Platz 1 auf jeden Fall. Gerechnet kann man in gewisser Weise sagen, schon, weil es eine großartige Produktion geworden ist mit wirklich vielen großen SchauspielerInnen. Von Melika Vorutan, die Elektra spielt, bis hin zu Michael Rotschop, der den Orest macht. Und das Besondere finde ich, deshalb auch freue ich mich besonders über den Platz 1. Sie haben gerade schon gesagt, der Euripides gilt als der Erneuerer des Theaters und er wurde ja von vielen auch quasi verantwortlich gemacht für den Tod des Theaters, eben weil er diese Schwere und diese Strenge des Theaters oder dieses Tonfalls eigentlich genommen hat. Und ich finde, genau das passiert auch mit diesem Stück. Also eigentlich verhält sich Raoul Schrott in ähnlicher Weise, indem er quasi diesen hohen Ton entfernt. Und es gibt ja noch die Orestie von Aischylos, die noch ein bisschen bekannter ist. Und das Interessante, finde ich, ist, dass die eine eher versöhnliche Art hat zu enden. Also am Ende überwiegt quasi der Glaube an die demokratischen Institutionen, an das Versöhnliche, der Muttertod oder der Muttermord von Orest, der dort verhandelt wird. Und das ist, finde ich, sowohl im Text von Raoul Schrott als auch bei Euripides nicht ganz zu spüren. Also er zweifelt am aufklärerischen Fortschritt.
Sie haben es jetzt schon gesagt, der österreichische Dichter und Schriftsteller Raoul Schrott hat diese Übersetzung gemacht. Was ist denn das Besondere daran? Der hat ja auch einen sehr eigenen Zugang zur Sprache.
Einen sehr eigenen Zugang, genau. Und er akzentuiert quasi viele Dinge, die Euripides dort auch schon anlegt. Das ist sowohl, indem der Chor vielleicht noch ein bisschen weniger Anteil hat, die Dialoge werden ein bisschen klarer, ein bisschen gegenwärtiger und da reichen dann manchmal schon so ein paar kleine Wörter, die es plötzlich mehr in die Gegenwart holen oder eine klare Frage. Also Euripides hat man ja auch nachgesagt, dass er weniger Figuren inszeniert, sondern mehr Menschen, dass quasi das Individuum näher an den Menschen ranrückt. Und das passiert dann manchmal schon ganz leicht, einfach nur, wenn die Frage kommt, was glaubst du?
Also es geht um ganz aktuelle Themen ja auch um die Rolle der Frau in der Gesellschaft. Ist erstaunlich nah dran an unserer Gegenwart, oder?
Die Rolle der Frau wird Euripides ja auch gerne mit in die Schublade gelegt. Ich würde ihn nicht zwingend als Feministen bezeichnen, aber durchaus sind die Frauen unüblicherweise für diese Zeit sehr gleich ebenbürtig mit den Männerfiguren und ich finde sie auch ein bisschen spannender. Und gegenwärtig auch in dem Sinne, dass besonders diese Akzentuierung in der Übertragung von Schrott auch auf die Problematik des Populismus beispielsweise hinzielt. Und Euripides, kurz vor seinem Tod hat er Orest geschrieben, hat selbst ja auch den Verfall einer Demokratie und einer großen Hochkultur gesehen. Und genau das ist in diesem Text zu lesen.
Also auf jeden Fall hörenswert und ganz aktuell und preiswürdig und jetzt auch als Hörbuch erschienen. Nicht?
Als Hörbuch in 3 CDs. Bei uns ist es als 2 Teile inszeniert worden. 90 Minuten, also knapp 3 Stunden. Und genau.
Also unbedingt anhören. Christine Grimm, vielen Dank, dass Sie hier waren. Dankeschön.